In der heutigen Folge ist mein Gast Oliver Dudek. Olli arbeitet bei der Beratungsstelle Kick-In der Bundesbehinderten-Fan-Arbeitsgemeinschaft. Ihr aktuelles Projekt Flip-Kick, ein Daumenkino und ein Wörterbuch in der deutschen Gebärdensprache rund um Fußballbegriffe. Wie es dazu gekommen ist, wer die Zielgruppe ist und warum das Projekt zur EM entstanden, aber darüber hinaus Wirkung entfalten soll, darüber sprechen wir jetzt. Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 83 von Flutlicht an. Ihr merkt schon, ich betone die Folgenzahl immer mit einer großen Leidenschaft, weil ich mich wirklich freue, wie lange wir jetzt hier schon zusammen sind. Vierte Staffel, gar nicht mal so schlecht. Mein Name ist Mara Pfeiffer, ich bin die Person hinter diesem Podcast und wie immer habe ich heute einen tollen Gast bei mir und zwar ist das Oliver Dudek. Hi Olli!
Ja, hallo, schönen guten Morgen, Mara. Vielen lieben Dank für die Einladung und ja, ich bin sehr gespannt und freue mich auf unser Gespräch.
Ich freue mich auch total auf unser Gespräch und auch darüber, dass du Lust hattest. Du arbeitest bei der Beratungsstelle Kick-In der Bundesbehinderten-Fan-Arbeitsgemeinschaft. Das ist ein eingetragener Verein, der sich BBAG abkürzt. Kannst du vielleicht einfach mal für die Menschen da draußen, die von euch noch nichts gehört haben, so ein bisschen was dazu sagen, was so die Arbeitsschwerpunkte von Kick-In sind?
Sehr gerne. Wie du gerade schon gesagt hast, sind wir in Trägerschaft der Bundesbehinderten-Fanarbeitsgemeinschaft, kurz BBAG, die ja, Interessen vertritt als großer Dachverband für Menschen mit Behinderung bundesweit und die Themen auch bei der DFL und beim DFB voranbringt. Und wir als Kick-In mit unserer Projektleitung Dani, die Kick-In gegründet hat, Daniela Wurps, sind eine Beratungsstelle für Inklusion und Diversität im deutschen Fußball und besonders auch im Profifußball. Es geht darum, dass wir ja auf Fans oder unterstützen Vereine und Verbände, Barrieren abzubauen, das Stadionerlebnis für alle Menschen zugänglich zu machen und auch so zu gestalten, dass es, ja, dass es möglich ist, dort aktiv teilhaben zu können. Unabhängig ja, von Herkunft, Geschlecht, Alter, wie auch immer. Und genau, das sind so unsere Hauptaufgabe oder unser Hauptinteresse und das richtet sich auch darin hinaus, dass wir quasi die Umwelt verändern wollen. Also es geht darum, Strukturen oder an Strukturen zu verändern, um Teilhabe für alle Menschen zu schaffen.
Und du hast es jetzt gerade schon so ein bisschen anklingen lassen. Also auch wenn ihr bei der BBAG in Trägerschaft seid, habt ihr einen komplett ganzheitlichen Ansatz beim Thema Inklusion. Also das heißt, da geht es um verschiedene Ebenen und eben nicht ausschließlich der Blick auf Menschen mit Behinderung. Kann man das so sagen?
Genau, das kann man so sagen. Also wir haben, wie du hast sie gerade schon angesprochen, unser Verständnis von Inklusion ist auf drei Ebenen angesiedelt, die wir ja grundsätzlich über die, der Kern ist natürlich die Persönlichkeit und dann gibt es darüber raus unterschiedliche Ebenen wie ja, Alter, ethnische Herkunft, sexuelle Orientierung, geschlechtliche Identität. Darüber hinaus gibt es noch soziodemografische oder ja, sozialkulturelle Einflüsse, sage ich mal, also wie die geografische Lage, aus welcher, ja, wie der Familienstand, die Ausbildung zum Beispiel und darüber hinaus natürlich auch noch eine organisationale Ebene. Und das ist unser Verständnis von Inklusion bedeutet, dass wir einen, ja, unabhängig von den eben genannten Merkmalen, nenne ich es mal, ein Umfeld bauen wollen, das quasi Inklusion als Wegbereiter ist und ja, das im Endeffekt Diversität als Ziel hat. Also wir können nur Diversität in unserer Gesellschaft kreieren, wenn sich Menschen und wenn wir uns als Gesellschaft so auch aufstellen und ein Verständnis davon haben, dass wir alle miteinander können, nur dann können wir auch Diversität gewährleisten.
Mhm. Und vielleicht als Hinweis für die HörerInnen, wir haben aus dem Team von Kick-In, was sich über die Jahre auch immer wieder verändert hat, Leute sind dazugekommen, Leute sind auch wieder aus dem Team ausgetreten, haben wir schon einige hier im Podcast gehabt, unter anderem Dani Wurps, die Olli gerade schon angesprochen hat, die Gründerin schon vor ganz vielen Jahren, dann Solveig, die zu dem Zeitpunkt, als wir mit ihr gesprochen haben, noch gar nicht bei Kick-In war, aber es mittlerweile ist. Mo ist inzwischen nicht mehr bei Kick-In, hatten wir aber auch ein ganz, ganz großartiges Gespräch hier und auch Carmen von Trauer unterm Flutlicht war schon zu Besuch hier im Podcast. Das heißt, wenn ihr nach der Folge denkt, cool, Kick-In war mir jetzt bisher gar nicht so ein Begriff, muss ich mal mich ein bisschen damit auseinandersetzen, was die sonst noch so machen, könnt ihr da gerne auch ein bisschen in den alten Folgen sozusagen stöbern. Genau, aber kommen wir doch mal zu dem Projekt, über das wir heute schwerpunktmäßig sprechen wollen. Und zwar ist das eines, das entstanden ist rund um die Euro 2024. Aber, und das ist ganz wichtig bei solchen turnierbezogenen Projekten, sage ich mal, da dann auch darauf hinzuweisen, es soll eben natürlich über die Euro hinaus Wirkung und Bestand haben. Gemeint ist das Projekt Flipkick, das ihr in Partnerschaft mit dem Dachverband Deutscher Deaf-Fanclubs DDDV gemacht habt. Kannst du auch da mal so einen groben Überblick erstmal geben, worum handelt es sich bei Flipkick?
Sehr, sehr gerne. Wie du gerade schon richtig angesprochen hast, ist Flipkick im ersten Schritt auf die Euro bezogen gewesen. Und genau, wie du auch gesagt hast, arbeiten wir da mit dem Dachverband der Deutschen Deaf-Fanclubs. Kurz, kleine Korrektur nur, ist der DDDF.
Was habe ich gesagt?
DDDV, glaube ich. Ach aber Gott, auch, auch nicht so wild. Also genau, nicht so wild. Es ist der Dachverband Deutscher Deaf-Fanclubs und Deaf steht, oder ist das englische Wort für gehörlos, beziehungsweise auch taub und meint aber, nicht nur das, sondern eben auch den sprachliche Kultur dahinter. Und deswegen benutzen sie auch dieses Wort. Und das Projekt setzte insofern an der Euro an, als dass wir die Euro als, ich sag mal, großen Aufhänger oder als Anlass nehmen wollten, um eine gewisse Aufmerksamkeit, Sichtbarkeit zu schaffen, eben für Menschen mit einer Hörbehinderung. Und das Ganze geht aber darum, dass wir nicht eine Art Hilfsprojekt sind, um darauf aufmerksam zu machen, sondern es geht darum, Menschen eben mit Diskriminierungserfahrungen, in dem Fall Menschen mit einer Hörbehinderung oder einer gehörlose Menschen, zu empowern und Teilhabemöglichkeiten zu schaffen. Und das insofern, als dass unser Ziel mit dem Projekt war und ist, hörende Menschen für Gehörlosenkultur zu sensibilisieren und auch erste Grundlagen in deutscher Gebärdensprache, also in DGS, zu vermitteln. Und das aber eben selbst aktiv durchgeführt durch Menschen mit Hörbehinderung. Und das war unser Ziel dabei. Wir haben das jetzt im Zuge der Euro, haben wir dann an 9 verschiedenen Standorten, sowohl an EM-Standorten, aber als auch an Nichtspielstandorten, sowohl mit Amateur- als auch mit Profiklubs, dieses Projekt durchgeführt, in dem dann deutsche Gebärdensprachdozenten und Dozentinnen und Dolmetscherinnen dafür oder aktiv geworden sind und eben in Workshops hörende Kinder für die Themen oder für das Thema Gehörlosenkultur sensibilisiert haben. Dazu waren noch gab es nämlich auch den Aspekt, dass wir das kindgerecht durchführen wollten, sodass auch an den jeweiligen Standorten bei den Workshops eben auch Kinder mit einer Hörbehinderung und gehörlose Kinder dabei waren, um eben auch auf der kindlichen Ebene in dem Sinne Teilhabe zu ermöglichen und vielleicht auch Berührungsängste abzubauen und das Ganze auf der Ebene zu spielen.
Sehr, sehr spannend. Wir kommen auf die einzelnen Punkte, die du gerade angesprochen hast, gleich nochmal im Detail zurück. Mhm. Ich würde gerne quasi erstmal nochmal einen Schritt zurückgehen und die Ausgangslage betrachten. Ihr habt das sowohl auf der Projekt-Homepage als auch auf der Kick-In-Homepage zu unterschiedlichen Anlässen schon so ein bisschen zusammengetragen. Also es gibt in Europa etwa 190 Millionen Menschen mit einer Hörbehinderung beziehungsweise Gehörlose. Viele davon sind Fans. In Deutschland geht man von 7,3 Millionen Menschen aus, die hochgradig schwerhörig sind. Weitere knapp 85.000 sind gehörlos und das entspricht dann etwa 46.000 Fußballfans, also schon ein mittelgroßes Stadion. Ungefähr 1.000 gehörlose und hörbehinderte Fans sind heute schon im DDDF organisiert. Das vielleicht einfach mal nur nicht zu viele Zahlen im Podcast, aber dass man es mal so ein bisschen einsortieren kann. Und es gibt ja durchaus, du hast das angesprochen, es geht eben nicht darum zu sagen, wir machen jetzt mal ein total cooles Projekt für euch. Nein, sondern es geht darum, dass Inklusion einfach eine gesellschaftliche Aufgabe ist und dass die eben in diesem Bereich noch viel zu wenig stattfindet. Aber es gibt auch durchaus Vereine, bei denen man sagen kann, die machen schon Dinge, die positiv notwendig sind. Kannst du da vielleicht mal ein paar Beispiele nennen? Also was so im Stadion bei verschiedenen Vereinen schon passiert?
Sehr gerne. Du hast ja gerade genau die ganzen Zahlen schon genannt und auch, dass das zum Beispiel ein Fußballstadion ausmachen könnte, das muss man sich mal vorstellen. Es gibt, wir haben ja wie gesagt auch mit vielen Vereinen zusammengearbeitet. Es gibt vor allen Dingen zum Beispiel, um jetzt auch genau mal Vereine zu nennen, wie zum Beispiel auf Schalke oder Dortmund, einen Gehörlosenblock, wo dann auch vor Ort in den Stadien eine Dolmetscherin oder ein Dolmetscher steht und quasi zum Beispiel die Hymnen und die Fangesänge gebärdet, um eben halt auch die Stimmung zu transportieren und sie quasi auch merkbar zu machen für gehörlose Menschen. Und ich will jetzt gar nicht nur sagen, dass das nur auf Schalke oder Dortmund passiert, das passiert in ganz vielen anderen Stadien auch, nur da ist es mir gerade präsent. Ansonsten gibt es zum Beispiel, ich weiß zum Beispiel von Leipzig, dass sie mal eingeführt hatten, dass sie so Vibratoren eingeführt haben, also die konnten gehörlose Menschen mitnehmen, so kleine Vibratoren, und immer wenn zum Beispiel eine Stadiondurchsage kam oder ein neuer Fangesang losging, dann war das quasi die Info dafür, hey, der Dolmetscher, die Dolmetscherin hat jetzt was zu sagen oder hat was zu erzählen oder zu übersetzen in dem Fall, sodass sie darauf bemerkbar werden. Beim FC Bayern, meine ich, gab es mal einen Einsatz einer Untertitelungsbrille, würde ich es mal nennen, also sodass Menschen das Spiel schauen konnten und diese Brille quasi Untertitel mit dargestellt hat. Das hat sich aber nicht ganz so gut herauskristallisiert, dieses Projekt. Aber genau, da gibt es unterschiedliche Ansätze bei verschiedenen Vereinen, Zugänge zu schaffen und vor allen Dingen aber auch eigentlich, soweit ich das weiß, bei den Vereinen, dass es auch immer eine Person gibt, die also nicht schwergradig hörbehindert ist, sondern noch in gewissen Teilen hören kann oder mit einem Hörgerät hören kann in dem Fall, sodass auch diese Personen so ein bisschen als Vermittler oder auch oft damit beauftragt werden, Informationen zum Beispiel dann weiterzugeben an eben die Gehörlosen oder an gehörlose Fans.
Ja. Und man muss sich das wirklich einfach mal praktisch vorstellen, was für Bereiche von so einem Stadionbesuch das alles betrifft. Da geht es ja zum Beispiel auch um sowas wie eine Essensbestellung. Ja? Also wie vermittle ich meine Essensbestellung beziehungsweise wie gehe ich dann mit Nachfragen um? Also auch das machen einige Vereine, dass sie da also spezielle Counter haben oder auch so ganz praktische Sachen wie BVB und Stuttgart gehören, glaube ich, zu denen, die Videos mit den Spielernamen haben, die dann eben in der deutschen Gebärdensprache gezeigt werden. Oder in Stuttgart gibt es eine Aufstellung auf der Anzeigentafel eben auch in DGS und solche Sachen. Und das geht natürlich, wenn man Fußball ganzheitlich betrachtet, also nicht nur als Stadionbesuch, auch darüber hinaus, was es beispielsweise bei einer Mitgliederversammlung, wenn Wahlen sind und so weiter, ist da eine Dolmetscherin ansprechend, ja oder nein? Und was ich eigentlich empfehlen würde, also weil oft ist es ja so, das ist vielleicht menschlich, Dinge, die man halt selber weniger nachvollziehen kann oder die einen nicht betreffen oder so, um die macht man sich dann vielleicht auch nicht so einen Kopf. Aber wenn man mal auf die Homepage der DDDF geht, wo es viele so Infovideos gibt, und man schaut sich diese Infovideos an und die haben blöd gesagt keine Untertitel für Hörende, sondern man sitzt dann davor und da spricht jemand und man versteht halt die Sprache nicht und dann ist man in der Situation halt quasi mal umgekehrt. Also das würde ich tatsächlich mal empfehlen, vielleicht nachdem man die Folge angehört hat, das mal zu machen, um einfach auch so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen. Das sind eigentlich totale Selbstverständlichkeiten, aber sie werden halt eben nicht selbstverständlich angeboten. Oder auch so Sachen wie, die meisten Vereine bieten Stadionführungen an. Gibt es da eine Möglichkeit, eine Stadionführung zu machen mit jemandem in DGS? Ja oder nein?
Ja, spannende Gedanken. Darf ich kurz reingrätschen?
Ja, aber unbedingt.
Genau, weil, wie du sagst, also es fängt ja schon bei der Essensbestellung an und klar kann man zum Beispiel auch mit aufs Bild zeigen, auf ein bestimmtes Bild zeigen arbeiten. Ich glaube, das gibt es bei mittlerweile einigen Stadien auch. Aber wie du sagst, das geht ja auch weiter. Das geht hin allein zu den Reisen, zu den Spielen, sei es Heimspiele, sei es vor allen Dingen aber auch Auswärtsspiele. Gerade da ist es ja auch oft so, dass man dann vielleicht das Stadion noch nicht kennt und nicht die Wege kennt. Dann gibt es eine Zugdurchsage beispielsweise und gehörlose Fans orientieren sich eigentlich eher nur an der Masse und kriegen selber gar nicht mit, wo sie jetzt, ob es jetzt vielleicht einen Gleiswechsel gibt oder wie auch immer. Und im Stadion ist natürlich auch schön, wenn es, wie du gerade sagst, an Videoscreens eine Verdolmetschung von den Durchsagen, von allem Möglichen, von Informationen gibt. Und das gibt es auch teilweise, aber auch da ist es dann, oftmals sind Menschen dann nicht sensibilisiert, weil, wie du gerade sagst, also ein schöner Gedanke eigentlich, das mal umzudrehen, sich nur ein Gebärdensprachvideo anzuschauen und mal ohne Untertitel, dann kriegt man das oft nicht mit und Kommunikation läuft in dem Fall visuell und auch im Stadion ist es oft oder fällt es dann auch oft auf, dass Menschen zum Beispiel einfach durch ein Gespräch zum Beispiel durchlaufen oder gehörlose Menschen teilweise vielleicht auch Informationen nicht mitbekommen, wenn Menschen irgendwie im Endeffekt durch das Gespräch durchlaufen, weil die Kommunikation halt visuell funktioniert. Und genau das das sind so Punkte, die dann vielleicht dafür auch sensibilisieren können.
Das mit dem Durchlaufen ist tatsächlich, finde ich, auch ein total wichtiger Punkt. Also dass es halt eben diesen Blickkontakt, ne, mit beispielsweise einer Anzeigentafel eben braucht. Kommen wir mal konkret zu dem Projekt. Ein bisschen was hast du jetzt schon erzählt. Vielleicht kannst du mal ein bisschen was dazu sagen, wie die Idee entstanden ist. Und natürlich liegt es dann auf der Hand, mit dem DDDF zusammenzuarbeiten, aber trotzdem vielleicht auch so ein bisschen, wie dann die Genese dessen war, zu sagen, hey, wir machen das als eine gemeinsame Sache.
Also ich muss auch dazu sagen, ich bin letztes Jahr zum quasi Projektbeginn ins Projekt eingestiegen. Die Idee ist auf jeden Fall nicht auf meinem Mist, sondern auf meinem Gedankengut gewachsen. Die ist ins Team zurückzuführen an, genau. Und die Idee, also die Zusammenarbeit mit dem DDDF, dadurch, dass sie auch über die BBAG organisiert sind, oder der Draht dorthin war eigentlich immer schon recht nah und auch Holger und Flo, die Vorsitzenden vom DDDF, haben ja auch schon zum Beispiel Videos für uns in DGS verdolmetscht, sodass wir sie auch bei uns auf der Homepage einbinden konnten. Und was eigentlich im Endeffekt so ein bisschen auch der Auslöser war, ist zu sagen, dass also Gebärdensprache als auch anerkannte Sprache in unserem Land eigentlich nur, ich glaube, es sind 0,25% der Gesamtbevölkerung eigentlich gesprochen werden und auch überhaupt angewandt werden. Und das war so ein bisschen der Aufhänger, auch zu sagen, hey, wir müssen das Thema Gebärdensprache einfach viel präsenter machen in der Gesellschaft, um eben ja, mehr Teilhabe zu schaffen. Und auch dadurch fängt ja auch schon grundsätzlich eine Sensibilisierung für dieses Thema an. Manche Menschen lernen zum Beispiel Spanisch oder Italienisch, um, wenn sie zum Beispiel, keine Ahnung, einen Urlaub machen, um Hallo und Tschüss sagen zu können. Und ich würde mal so ein bisschen sagen, der Ansatz dahinter ist halt auch einfach, dass mehr Menschen dazu befähigt sind, dass gehörlose Menschen einfach ja, mehr teilhaben können und kommunizieren können in mehr oder größeren Teilen der Gesellschaft. Und das war der Grundidee des Projektes und genau.
Ja. Mhm. Und du hast es jetzt gerade schon gesagt, ich glaube auch das ist ein wichtiger Punkt, der vielleicht vielen Leuten nicht so eingängig ist. Die DGS, also die deutsche Gebärdensprache, ist seit 2002 als eigenständige Sprache anerkannt und es ist eben nicht so, dass da quasi Handzeichen für irgendwie zum Nachsprechen oder so der Sprache, die wir eben benutzen, sind, sondern es ist auch vom ganzen Aufbau her eine eigenständige Sprache. Deswegen spricht man eben auch von einer Verdolmetschung. Mhm. Du hast vorhin schon kurz anklingen lassen, es sind einige Vereine auch beteiligt gewesen an der Entstehung von Flipkick, sowohl aus dem Profibereich als auch aus dem Amateurinnenbereich. Wie ist da die Auswahl zustande gekommen? Kann man sich das so vorstellen, dass ihr immer mehrere Vereine anfragt und dann gibt es einige, die auf sowas Bock haben und reagieren und andere nicht? Oder gibt es da welche, mit denen ihr schon gute Erfahrungen mit bisherigen Zusammenarbeiten gemacht habt? Wie läuft sowas?
Ich würde sagen, das ist schon so ein Mix aus beidem. Also wir haben natürlich auch versucht, für uns so ein paar Parameter festzulegen, um eine gewisse Breite abzubilden. Also eben, dass wir zum Beispiel von Amateur- bis Profiklubs alles dabei haben wollten, dass es sich auch regional über die Republik auch verteilt, also dass wir uns jetzt nicht nur irgendwie auf, weiß ich nicht, den Nordwesten oder so konzentrieren, wo sich natürlich auch viele Vereine tummeln. Um einfach auch ein Netzwerk zu schaffen, gerade in der Gehörlosen oder über den DDDF sind ja schon viele Gehörlosen-Fanclubs organisiert, die kennen sich auch untereinander, das hilft natürlich auch half auch für unser Projekt, aber darüber wollten wir natürlich auch eine gewisse Breite einfach darstellen und dann sind wir im Endeffekt, kann man sagen, losgerannt und mit dem Ball in der Hand und haben versucht, irgendwie Doppelpass zu spielen. Und zu gucken, passt das für euch? Habt ihr Bock aufs Projekt? Ist das eine coole Idee? Habt ihr Kapazitäten dafür? Und grundsätzlich ist das ja dann auch immer eine Frage von, es war ja im Endeffekt dann, wir haben im September mit dem Projekt begonnen und die Saison lief auch schon für viele, also für die Vereine, gerade im Profibereich, gibt es ja dann auch schon bestimmte. Je größer, sage ich mal, der Verein wird, dann sind zum Beispiel auch, gibt es ja schon bestimmte zentrale Schwerpunkte, worauf jetzt nächste Saison das Hauptaugenmerk gelegt wird. Ja, und dann haben wir Gespräche geführt. Die Ausgangslage war, dass wir an 5 EM-Standorten präsent sein wollen und eben aber auch an 5 Nicht-Spiel-Standorten, um halt auch das Thema, ich sag mal, ein bisschen, also nicht nur eurozentriert zu haben. Und haben wir mit ganz vielen Vereinen bundesweit gesprochen und im Endeffekt sind dann 9 Standorte rausgekommen. Von Schalke angefangen über Hannover 96 hatten wir mit dabei, RB Leipzig waren tatsächlich die ersten, Arminia Bielefeld, in Hamburg haben wir beide Vereine mit an den Start bekommen mit HSV und dem FC St. Pauli bzw. St. Pauli Rabauken. Also sehr cool auch zu sehen, dass das über die, ich sag mal, Rivalitäten hinweggeht und dass wir damit irgendwie auch was bewirken können. Und ich möchte jetzt auch keinen vergessen, wir haben noch mit dem ersten FC Nürnberg zusammengearbeitet und in Berlin und Dortmund waren es dann tatsächlich da die Amateurclubs. In Berlin ist der FC Internationale Berlin Amateur- und semiprofessioneller Club und dazu kam noch der BSC Komet, das ist ein reiner Gehörlosen-Sportverein. Und in Dortmund haben wir mit dem Fanprojekt Dortmund zusammengearbeitet und da ist es über die Nordstadtliga Queens. Genau, also war da unsere Adresse, mit dem wir das Projekt durchgeführt haben, weil wir auch gesagt haben, möchten auch gerne im Projekt jetzt nicht, ich sag mal, ganz doof gesagt, das nur Jungs zentriert haben in dem Sinne, und, sondern auch ja, da irgendwie ein großes und breites oder diverses Publikum im Endeffekt, das auch die Teilhabe einfach zu ermöglichen. Und ich glaube, das haben wir da ganz gut hinbekommen. Und es war schön zu sehen, dass halt auch ja, die verschiedenen Vereine da Bock drauf hatten.
Ich finde es auch durchaus wichtig, die Vereine dann einfach mal zu benennen, auch wenn man sich die jetzt beim Zuhören sicherlich nicht alle auf einmal merken kann. Wir haben in den Shownotes natürlich Links auch zu verschiedenen noch Unterseiten von dem Projekt, aber nicht nur. Und da gibt es auch nochmal eine Aufzählung der Vereine. Und ich sage das auch vor dem Hintergrund, weil, also ich mache meinen Job ja jetzt auch nicht erst seit 5 Minuten und ich finde es schon auffällig, unabhängig davon, ob es um Projekte mit Kick-In geht oder auch andere Projekte, wo es eben darum geht, gesellschaftliche Veränderungen mit anzustoßen. Nach meinem Empfinden sind das schon sehr stark immer wieder dieselben Vereine, die da auftauchen und die sich da irgendwie zeigen und bereit sind, ja, über den normalen Spielbetrieb hinaus solche Sachen eben auch in Eigenverantwortung oder als Anerkennung der Verantwortung, die man eben gesellschaftlich trägt, irgendwie mit zu bewegen. Und den Podcast hören ja schon auch viele Fußballfans. Und man kann durchaus beim eigenen Verein auch mal anklopfen und sagen, sag mal, wie sieht's eigentlich bei euch aus? Wieso seid ihr bei sowas irgendwie nie dabei? Fände ich eigentlich auch ganz cool, weil es gibt halt alleine in der ersten und zweiten Liga 36 Vereine. Und wenn es immer dieselben, ich sag mal, 5 bis 8 sind, die sich bei sowas einbringen, dann ist das eigentlich für die anderen auch kein besonders gutes Zeugnis.
Genau. Danke für den Push, ja.
Ja, also ich finde es wirklich extrem auffällig. Aber apropos auffällig, worüber ich noch nachgedacht habe, wir haben das ja jetzt schon festgestellt, die DGS ist eine eigenständige Sprache, bedeutet aber gleichzeitig, Gebärdensprache ist eben auch nicht in verschiedenen Ländern identisch, sondern also es gibt eben in unterschiedlichen Ländern dann auch unterschiedliche Gebärden. Habt ihr, weil es ja im Ausgang ein Projekt rund um die Euro war, das irgendwie mit einbezogen? Also gab es dann quasi innerhalb der Gebärden auch Übersetzungen oder habt ihr wirklich alles streng DGS gemacht?
Es gab auf jeden Fall die Überlegungen, weil wie du sagst, ist natürlich nicht alles gleich und es gibt gerade auf der ganzen Welt unterschiedliche Sozialisationen, die unterschiedliche Bedeutungen oder auch Worte kreieren, unterschiedliche Bedeutungen. Und im Endeffekt haben wir gesagt, wir konzentrieren uns auf deutsche Gebärdensprache. Hatten noch die Idee, ging im Endeffekt darum, dass wir dass Kinder quasi Fußballbegriffe zusammen erarbeiten, die sie dann in deutscher Gebärdensprache darstellen und die sie halt über die Workshops lernen. Und da haben wir natürlich einen gewissen Fundus auch an Begriffen irgendwie vorgegeben. Es konnten aber auch noch eigene kreiert werden, jeweils an den einzelnen Standorten. Und wir haben dann halt auch gesagt, es wäre cool, wenn wir jetzt noch zum Beispiel ein paar Begriffe in International Science abbilden können. Es hat aber ein bisschen den Rahmen gesprengt, deswegen haben wir uns dann rein auf die deutsche Gebärdensprache fokussiert. Es soll aber, wie du sagst, nicht bedeuten, dass es ganz viele andere Sprachen oder auch Gebärdensprachen gibt, genau wie es ganz viele verschiedene Dialekte auch in unserer Lautsprache gibt, gibt es die auch allein schon in der deutschen Gebärdensprache. Und es war teilweise schon ein Austüfteln, also wenn wir, keine Ahnung, am Standort Hannover waren, und danach in Nürnberg und dann hieß es, also nur ganz beispielhaft gesprochen, hieß es, ja, aber wir gebärden das Wort eigentlich so, ja. Und dann haben wir gesagt, okay, das wurde jetzt vom DDDF, ich sag mal, in der Art vorgegeben als Lernmaterial, in Anführungsstrichen auch, so in dem Sinne eine Art, so das Hochdeutsch, würde ich mal sagen, so gibt es halt allein schon in der deutschen Gebärdensprache so unterschiedliche, Gebärden teilweise, dass wir gesagt haben, ich glaube, es reicht oder passt, wenn wir das auf der deutschen Gebärdensprache jetzt erstmal angehen. Genau.
Und du hast es schon angesprochen, an den Projektstandorten wurde dann eben dieses Wörterbuch im Prinzip entwickelt. Also ein Video-Wörterbuch, in dem vom Aufbau her immer ein Kind einen Begriff gebärdet und dann kommt ein zweites Kind rein, das den Begriff eben auf einem Zettel oder auf einem Pappschild stehen hat, eben genau in der Übersetzung dann sozusagen. Und zum einen finde ich es bei den, also einmal ist es wirklich eine totale Fülle von Begriffen. Du kannst ja vielleicht gleich mal noch sagen, ob du auch sowas irgendwie wie so Lieblingsbegriffe hast. Dann finde ich es total schön zu sehen, dass die Kids da einen Riesenspaß dran haben. Und das gleichzeitig mit so einer totalen Ernsthaftigkeit betreiben. Und was ja auch ganz witzig ist, und vielleicht kannst du dazu der Entstehung noch ein bisschen was sagen, es gibt durchaus dann auch die eine oder andere Begrifflichkeit, die dadurch reingekommen ist, dass ein beteiligter Verein sie eben aufgebracht hat. Also zum Beispiel bei Hannover 96 dann alte Liebe, um das mal als Beispiel zu nennen.
Yes, also genau, man kann oder wir können dazu sagen, dass wir die Idee hatten, Daumenkinos zu produzieren, weil es eben auch ja etwas Kindliches hat und was irgendwie viele Menschen einfach aus ihrer eigenen Kindheit vielleicht noch kennen. Und die Idee war es dann eben, die also mehrere Fußball- oder fankulturelle Begriffe zu produzieren und die also als Videos zu produzieren und die als Daumenkinos zu machen. Herausgekommen sind dann im Endeffekt über 100 Begriffe, die in Videos dargestellt wurden, und wir haben dann über 10.000 Daumenkinos produziert, die dann auch während der Euro bundesweit an den verschiedenen Standorten dann verteilt wurden. Und die Auswahl der Begriffe ist im Endeffekt über den DDDF gelaufen. Also wir haben noch ein anderes Projekt im Vorfeld gehabt, das heißt Leicht Kicken. Das hat mein Kollege Carlo betreut. Dass im Endeffekt Fußballbegriffe in leichter Sprache dargestellt hat. Und an dem haben wir uns orientiert, um vielleicht auch so einen gewissen Transfer zu schaffen und das aufbauend nutzen zu können. Und dann wurden im Endeffekt über den DDDF Fußball- und fankulturelle Begriffe, die aus diesem Bereich kommen und für gehörlose Menschen halt oder wichtig sind und die sie gerne transportieren möchten, ausgewählt, und dann gab es an den jeweiligen Standorten eben noch die Möglichkeit, einen eigenen Begriff, wie du gerade gesagt hast, zu kreieren. Da haben wir dann irgendwie, ich glaube, 3 Begriffe gab es dann pro Standort, aus denen die Kinder dann einen auswählen konnten oder abstimmen konnten. Und da gab es dann eben wie in Hannover alte Liebe, es gab Krökeln, glaube ich auch, das ist das Wort für Kickern, meine ich. In Bielefeld hat Fabi Klos tatsächlich, die lebende Legende bei Arminia, eine eigene Gebärde durch die Kinder jetzt bekommen. Oh. Beim HSV war es mit Emanuel Ferrei nämlich ähnlich, da wurde quasi eine Gebärde für Ferrei kreiert. Und in Nürnberg, glaube ich, waren es die, ich weiß nicht, ob du das kennst, die 3 im Weckler. Also in Franken gibt es ja diese Nürnberger Würstchen und ein Brötchen. Und das dafür gab es auch noch keine Gebärde. Und das ist cool, irgendwie zu sehen, dass dann da auch recht kreativ gearbeitet wurde und auch der Bezug zu den Spielern da war. Und ich war selber bei ein paar Workshops/Videodrehs mit dabei. Also eben zum Beispiel in Hannover. Und das war unfassbar, also lustig bis auch einfach spannend und auch schön zu sehen, was teilweise wie das Projekt im Endeffekt auch bei den Kids angekommen ist. Also zumindest aus meiner Erfahrung, was ich mitbekommen habe, ist, dass ein großes Interesse da war, dass halt viele auch, also auch einfach, 6 bis 12 Jahre waren die im Schnitt alt, die Kids, einfach schon so ein eigentlich unfassbar großes Verständnis und auch Fragen aufgeworfen haben, wo ich teilweise dachte, wow, ey, ich glaube, hier ist ja richtig was, also auch was angekommen einfach, oder nicht nur angekommen, sondern es ist intrinsisch motiviert, hier auch was mitzunehmen, und es ist nicht dieses Gefühl von, wir wollen euch hier was erzählen. Und das war richtig schön zu merken, also ja.
Ich finde die Idee irgendwie auch besonders cool, das mit Kindern zu machen, weil es ja schon auffällig ist, finde ich, wenn man sich so an seine eigene Kindheit erinnert. Man hat eben immer Möglichkeiten gefunden zu kommunizieren, auch mit Kindern, die vielleicht eine komplett andere Sprache sprechen. Also das war irgendwie nie ein Thema, und ich glaube deswegen, dass so dieser Transfer zwischen Lautsprache und DGS den Kids dann wahrscheinlich auch, weil sie halt diese inneren Widerstände, die Erwachsene offensichtlich dann oft bei solchen Themen ja leider Gottes entwickeln, einfach noch nicht haben, sehr viel leichter fällt. Und genau das, was du gesagt hast mit dem, also es ist so eine Augenhöhe da, wenn man sich diese Videos anguckt. Ich habe wirklich, also das ist wie so ein im positiven Sinne Rabbit Hole, dass man dann, man kann überhaupt nicht aufhören. Man will sich eigentlich durch alle Begriffe irgendwie durchklicken, weil es einfach so, so cool und so offen und so positiv ist, wie die Kinder das machen.
Ja, voll. Ich hatte mal ein Gespräch, ich glaube, es war mein Physiotherapeut, der ist selber sehbehindert, der irgendwie das genau angekreidet hat, ja, mach da mal, immer machen Leute nur Projekte mit Kindern, mach da mal was mit Erwachsenen. Und das ist aber genau, wie du gerade sagst, diese Barriere und dieses, ja, auch schon, wie man sozialisiert wurde, ist halt bei Erwachsenen einfach schon irgendwie viel gefestigter und sind schon viel festere Strukturen auch irgendwie im Kopf. Und gerade bei Kindern, also Kinder lernen natürlich auch Sprachen grundsätzlich nochmal viel schneller, und es ist eine viel offenerer Zugang, und ich glaube auch die Wirkung im Endeffekt ist einfach viel, viel größer, wenn wir, wenn man früh ansetzt und einfach schon früh ein Bewusstsein schafft für jetzt nicht nur das Thema Gebärdensprache oder Gehörlosenkultur, sondern überhaupt für ein Miteinander, ein und nicht ein ich grenze dich aus, weil du so und so aussiehst oder weil du wie auch immer nicht bewegst, verhältst. Und da, glaube ich, ist man bei Kindern einfach schon einfach auch an einer richtigen Adresse. Und ich wollte noch kurz dazu sagen, zu den Daumenkinos, das ist auch, du hast ja gesagt, dass dort immer auch zwei Kinder zu sehen sind. Die Idee war es quasi, dass ein Gebärden, oder ist auch so umgesetzt worden, dass ein gebärdensprachkompetentes Kind, also mit einer Hörbehinderung oder gehörlos, quasi den Begriff gebärdet, und dass dann ein zweites Kind, nämlich das hörende Kind, mit dazukommt, um so ein bisschen auch abzubilden, was wir über die Workshops und Videodrehs auch erreichen wollten oder halt auch getan oder was dort getan wurde an den Standorten, nämlich eben diese Ebene zu schaffen und diese Begegnung auf Augenhöhe im Endeffekt darzustellen. So.
Das ist, finde ich, kann man wirklich nur so sagen, sehr gut gelungen. Jetzt haben wir mehrfach schon darauf hingewiesen, entstanden ist das Projekt im Rahmen der Euro, die ist bekanntermaßen vorbei. Das heißt, es hat schon quasi eine erste Phase gehabt. Was habt ihr denn so für Rückmeldungen bekommen? Wie ist das Projekt angenommen worden? Wer hat sich da vielleicht auch mal irgendwie gemeldet und irgendwas dazu gesagt?
Sehr gute Frage. Also es ist tatsächlich sehr, sehr positiv aufgenommen worden. Also gerade weil dieses Thema auch so unterrepräsentiert ist, hatten wir gerade bei Veranstaltungen, auf denen wir waren, sowohl in Hamburg, in Berlin, im Zuge der EM, hatten wir verschiedene Veranstaltungen, wo immer wieder Kinder, unsere Dozenten, Dozentinnen und Dolmetscherinnen mit dabei waren, wo wir die Videos zeigen konnten, wo wir Daumenkinos verteilt haben, wo wir kurze Schnupperkurs oder so eine Schnupperangebote geschaffen haben mit kleinen methodischen Spielchen wie Stille Post und irgendwie Mundbild zeigen. Und das sind irgendwie ja so Aktivitäten, wo sich Kinder bis Erwachsene irgendwie mit wohlfühlen oder mit austoben können. Und gerade bei diesen Veranstaltungen hat man dann gemerkt, dass die Leute echt Interesse daran haben, manche irgendwie schon Berührung hatten und zum Beispiel, es gab eine witzige Anekdote oder eine witzige Begegnung, dass eine Person in Berlin bei uns an den Stand kam, die gesagt hat, sie hätte mal einen Kurs gemacht während ihres Studiums, das war irgendwie in Hildesheim, und sie hatte das Gefühl, diese eine Frau zu kennen, und das war eine Dozentin, die bei uns am Konzept mit, also die das Konzept mitgeschrieben hat, das Workshop und mit umgesetzt hat. Und das war dann die Frau Dana Appel, die dann da stand und bei der sie früher schon mal einen Kurs gemacht hat, vor 15 Jahren oder so. Und so gab es darüber auch irgendwie witzige Anekdoten. Wir haben auch im Nachhinein viele E-Mails bekommen, nochmal nachgefragt worden, habt ihr noch das Daumenkino von meinem Kind? Könnt ihr das nochmal schicken? Richtig coole Aktion. Also es manche haben auch geschrieben, dass sie es zum Beispiel das Thema mit in ihre eigene, also die Kinder mit in ihre Schulen getragen haben und dann dort in der Schulklasse halt über die über das Projekt oder was sie erlebt haben gesprochen haben, eben jetzt nicht nur diese EM-Spielbesuche, sondern halt vor allen Dingen der Workshop der, oder die Workshops, die stattgefunden haben. Und das ist eigentlich der ja, schönste und größte Impact, den wir dann vielleicht auch irgendwie mit kreieren konnten, nämlich dass das darüber funktioniert, dass die Kinder Multiplikatoren sind, um es halt in die Schulen, an ihre Eltern, in ihre Freundeskreise, Freundinnenkreise irgendwie zu tragen. Und da haben wir auf jeden Fall auch Rückmeldung bekommen, dass das passiert ist. Und das ist genau das, was wir eigentlich wollten mit dem Projekt an der Stelle. Ja.
Sehr, sehr schön. Du bist ja selber seit etwa einem Jahr bei Kick-In, richtig?
Genau,
fast ein Jahr, ja. Und du hast Sportwissenschaft im Master in den Bereichen Soziologie und Ökonomie studiert. Und in deinem Kurzprofil auf der Kick-In-Seite steht so schön, du spielst Fußball, seit du ein Bein vor das andere setzen kannst. War dir denn, wenn man jetzt auf dein Studium schaut, als du damit angefangen hast, schon klar, dass du eben im Bereich Fußball dann auch gerne dabei sein möchtest?
Voll. Also ich habe vorher noch eine Ausbildung gemacht zum Industriekaufmann und habe da schnell gemerkt, dass das ja nicht so das Richtige ist. Genau, es fehlt der Ball und habe dann mitbekommen, dass man eigentlich im Endeffekt Dings damals mit so einem Sportmanagement studieren kann und habe dann gesehen, dass in Bielefeld auch diesen soziologischen Faktor gibt, der mich dann ja einfach sehr interessiert hat. Und das hat sich dann auch übers Studium eigentlich mehr, also auch von meinem eigenen Gedanken, von meiner eigenen Persönlichkeit irgendwie mehr von diesem vorher doch sehr wirtschaftlich getriebenen Gedanken wegentwickelt hin zu soziologischen Fragestellungen und sozialen Themen. Und das genau war auf jeden Fall bemerkbar im Laufe des Bachelors und dann vor allen Dingen auch im Master, der dann ja nochmal einen größeren organisationssoziologischeren Hintergrund hatte. Und ja, habe also während des Studiums auch ja so eher im Marketingbereich gearbeitet bei verschiedensten Unternehmen und habe aber auch da gemerkt, dass ja, also dass das irgendwie nicht so die, also da sehe ich dann irgendwie nicht so den richtigen Wert drin, mich selber einbringen zu können, weil ich genau einfach nicht so, ja, so dahinter stehe. Weiß ich nicht, verschiedenste Dinge einfach nur zu verkaufen und sie irgendwie schön zu verpacken. Und genau, habe dann irgendwie während des Studiums und auch eigentlich schon davor immer auch verschiedene Tätigkeiten gemacht, verschiedene ehrenamtliche Tätigkeiten. Ich habe eine Zeit lang ja, in Kenia einem Projekt mitwirken dürfen. Und es gab, ich hatte sehr Lust, sehr große Lust, tatsächlich dort auch was zu machen, weil ich selber auch also Wurzeln in Südafrika habe und gerne Land und Kontinent kennenlernen wollte. Und das hat dann darüber geklappt. Und es gibt viele, so ich sag mal, Volunteer-Hilfsprojekte, die irgendwie so funktionieren, dass man irgendwie Geld dafür zahlen muss, dass man dahin darf oder wie auch immer. Und das war aber nicht was mich interessiert hat, sondern ich wollte gerne irgendwo Teil sein, wo ich merke, hier wird ja strukturell gearbeitet.
Ja.
Und da hatte ich halt da in Kenia die Möglichkeit mal bekommen, an der Uni Bielefeld gab es verschiedene Projekte, die ich mitmachen konnte, bei Soziallokal nennt sich das, also das ist, sind so Projekte, die in und um Bielefeld stattfinden. Und genau, darüber habe ich dann gemerkt, dass ich ja eigentlich da eher meine Passion sehe und konnte dann so gegen Ende des Studiums nochmal im Autismuszentrum in Bielefeld ja, tätig sein. Jetzt, es war eigentlich nur eine Erfahrung, die, also ich bin dort, habe Menschen mit Autismus in, ja, eigentlich gefahren, also zu den Therapiestunden und nach Hause und zur Schule und so weiter und habe da einfach nochmal eine andere, ja, Sensibilisierung auch mitbekommen für mich, also für mich selber. Und gemerkt, es ist auf jeden Fall was, ich möchte gerne irgendwie im Bereich ja, soziales Engagement irgendwie arbeiten. Und wenn sich das mit Sport / Fußball verbinden lässt, dann Jackpot. Also ich ging eigentlich eher weg vom genau diesem sportlichen Gedanken, eher zum ja, mich einbringen und meine Zeit auch irgendwie so zu nutzen im beruflichen Kontext, wo ich sie irgendwie sinnvoll und wertvoll erachte. Und das hat jetzt dann mit Kick-In glücklicherweise geklappt, das irgendwie alles miteinander vereinen zu können. Und das, ja, darüber bin ich sehr, sehr happy, sehr glücklich und dankbar.
Ja. Das finde ich tatsächlich total spannend, weil du hast gerade schon angesprochen, du hast ja im Studium eben eher so im Bereich Sportartikelherstellung beispielsweise eben im Marketing gejobbt. Hast aber auch da schon, wenn ich das richtig gesehen habe, so Kurse zur präventiven Gesundheitsvorsorge an Schulen und in Vereinen geleitet, ne? Also auch schon so Sport über den Sport hinaus. Und das ist ja eigentlich ganz cool, wenn man dann, wenn man in verschiedenen Bereichen unterwegs ist, dann eben auch die ehrenamtliche Arbeit und die Praktika, die du angesprochen hast, macht und dann für sich so total klar spürt, nee, das ist das, wo ich hingehöre und das andere, das tangiert mich eigentlich nicht ausreichend. Finde ich sehr, sehr spannend. Wie bist du denn selber mal zum Fußball gekommen oder könntest du irgendwie fassen, was, was Fußball so für dich bedeutet, vielleicht auch so im Heranwachsen für eine Bedeutung hatte?
Ja, absolut. Also das habe ich tatsächlich wirklich noch sehr, sehr deutlich vor Augen. Mein Vater hat mich, als ich fünf war, also ich komme aus Halberstadt, das ist eine kleine Stadt in Sachsen-Anhalt, mit zu Germania Halberstadt genommen. Und ja, da ich weiß nur noch, dass an diesem Spiel, was ich geschaut habe, ich weiß nicht, ob es eine C-Jugend war, B-Jugend, A-Jugend, was auch immer, Rot gegen Gelb gespielt hat. Und ich habe keine fünf Minuten geschaut, habe gesagt, Papa, das will ich machen. Und ja, so ist es eigentlich dann gekommen. Mein Vater war dann natürlich, wie man es auch so oft kennt, selber Trainer, auch dort im Verein. Und genau, ich bin ja darüber eigentlich zum Fußball gekommen und deswegen meinte ich auch, dass mit diesem, seit ich ein Bein vor das andere setzen kann, also konnte gefühlt selber noch nicht mal freihändig laufen und genau, hab dann aber schon irgendwie die Pille am Fuß gehabt, also ja.
Sehr schön. Wenn wir jetzt zum Schluss nochmal auf das Projekt schauen, wir haben ja im Verlauf der Folge immer wieder darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, dass solche Projekte dann eben auch über ein Turnier hinaus zu dessen Anlass, die vielleicht entstanden sind, weiter bestehen. Ich fand es jetzt rund um die EM das Thema Inklusion schon an verschiedenen Stellen auch sichtbar. Also unter anderem gab es ja schon auch eine sehr aktive Debatte um das Thema mit den Plätzen für Menschen im Rollstuhl im Stadion. Also dass da die Vorgaben in Deutschland in vielen Stadien ja nicht erfüllt werden und sie aber seitens der UEFA eben für die EM dann erfüllt werden mussten, richtigerweise. Wobei es da dann eben, also die Debatte sich vor allen Dingen daran entzündet hat, dass es Standorte gibt, die gesagt haben, alles klar, aber wir bauen das dann nach der EM wieder zurück. Was also wirklich komplett wild ist einfach. Was ist denn auch jetzt so aus dem Projekt heraus vielleicht so von dir so ein Ansatzpunkt, wie kann man es schaffen, Menschen, die nicht betroffen sind von den Themen, noch besser dafür zu sensibilisieren, dass das eben eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist und keine Höflichkeit, sondern einfach eine verdammte Pflicht.
Ja, voll. Also wie du sagst, das Thema Nachhaltigkeit ist natürlich auch bei solchen großen Events ja auch oft eher ein, naja, wir müssen das machen und es ist schade, wenn das dann, wie du das Beispiel, was du gerade genannt hast, so im Sande verläuft. Und wir hatten natürlich auch über die Euro das Glück, dass wir halt einfach präsent sein konnten. Also wir hatten die Videos, die wir produziert haben, wurden in allen UEFA-Fanzones bundesweit gezeigt und einfach darüber auch so viele Menschen erreicht, dass allein dadurch hoffentlich schon mal eine gewisse Sensibilisierung stattgefunden hat, einfach nur, weil man es gesehen hat. Ich glaube, in den ersten zwei Wochen hatten wir irgendwie über 15.000, 16.000 Aufrufe auf unserer Homepage. Also es zeigt zumindest, dass das als erster Aufschlag auf jeden Fall präsent war. Was wir im Endeffekt haben wir oder konnten wir auch über das Projekt natürlich ein Workshop-Konzept erarbeiten, was auf jeden Fall nachnutzbar ist. Das ist irgendwie auf jeden Fall eine wichtige Sache, dass solche Dinge eben nicht verlaufen. Wir wollen jetzt mit zwei Vereinen weiterhin zusammenarbeiten. Da sind wir gerade in Gesprächen, eben, dass das halt nicht jetzt bei der Euro einfach nur bleibt, sondern dass wir versuchen dort mit zwei Vereinen zusammen, ich sag mal, so eine Art Ist-Zustand herauszuarbeiten und zu gucken und in Zusammenarbeit mit eben Deaf-Fans, den Deaf-Fan-Clubs, aber auch mit EntscheiderInnen aus der Stadtgesellschaft, sei es Bildungsträger, sei es politische EntscheiderInnen, dort an ja, den Strukturen in und um den Verein zu arbeiten, um halt auch in der das Ganze in die Stadtgesellschaft und, zu tragen und auch einfach das Thema deutsche Gebärdensprache und Gehörlosenkultur dort ja, lokal einfach so zu intensivieren. Was man vielleicht genau aus der EM mitnehmen kann, ist, also es, wie du sagst, gerade wenn so Barrieren aufgelöst wurden für Rollstuhlfahrer, ist natürlich das Thema grundsätzlich Barrierefreiheit oft gesehen wird dass Zugang für Rollstuhlfahrer geschaffen wird. Was wir aber grundsätzlich wollen, ist jetzt auch natürlich über das Thema deutsche Gebärdensprache auch grundsätzlich für barrierefreie Kommunikation anzustoßen. Also, dass zum Beispiel vielleicht auch Texte eher auch in leichter Sprache dargestellt werden, weil dann können das alle einfach verstehen und nur das zum Beispiel. Und das versuchen wir auf jeden Fall jetzt über die Euro hinaus ja, mit anzugehen.
Sehr, sehr schön. Da ist vielleicht noch wichtig zu sagen, wenn es um Inklusion und Barrierefreiheit geht, dass ein ganz wichtiger Faktor Wahlfreiheit ist. Also, dass man die Dinge so gestaltet, dass, also jetzt nur mal als Beispiel, Menschen nicht im Stadion an einem bestimmten Ort irgendwie sein müssen, um Zugänge irgendwie haben zu können. Aber danke auch für diese Einblicke, was eben Ideen und Ansatzpunkte sind, um an dem Thema, was ja sowieso euer Thema ist, was ihr sowieso beackert, eben jetzt auch in dem konkreten Fall über die Euro hinaus dran zu bleiben. Man kann das nicht oft genug betonen, dass dieser Themenkomplex nichts damit zu tun hat, zu sagen, wir sind jetzt mal irgendwie total nett und kümmern uns darum, sondern dass es eine Aufgabe und eine Verpflichtung für die gesamte Gesellschaft ist. Das ist leider so, das stellt man ja immer wieder fest in diesen Themen, dass viele Leute sich da erst reindenken wollen, wenn sie dann plötzlich selbst betroffen sind. Und das ist was man einfach aufbrechen muss weiterhin. Ich danke dir, lieber Olli, für die Einblicke, die du uns heute gegeben hast und auch dafür, dass du dich an diesem Aufbrechen aktiv beteiligst. Vielen, vielen lieben Dank.
Ja, vielen lieben Dank fürs Gespräch und auch für die Möglichkeit, dass wir das hier einmal, genau, also dass wir hier sein durften oder ich in dem Fall stellvertretend für uns. Und ich möchte auch noch mal ganz kurz hinten raus betonen, dass ich das natürlich nicht alleine gemacht habe. Also ganz aktiv war meine Kollegin Kerstin natürlich mit dabei. Ich möchte sie gar nicht missen und oder irgendwie untergehen lassen hier. Sei noch mal Kerstin und Carlo vor allen Dingen aktiv betont, dass ich die Props hier nicht nur für mich nehme, sondern genau, das ist ein großes Konstrukt, was wir mit vielen Menschen gemacht haben und besonders mit den beiden oder mit Kerstin nochmal ganz speziell. Sehr in einer Zusammenarbeit.
Das ist auch ein sehr, sehr guter Hinweis und wir verlinken auch unter anderem die Kick-In-Team-Seite, wo man sich nochmal ein bisschen angucken kann, wer ist da eigentlich mit dabei und natürlich auch die Seite der DDDF, wo man sich dann auch nochmal ein bisschen orientieren kann, wer von deren Seite mit dabei war im Projekt. Also es gibt wie immer auch die Möglichkeit im Nachgang, das alles noch ein bisschen nachzulesen und nachwirken zu lassen. Genau, bleibt mir nur zu sagen, neben dem Dank an Olli und sein ganzes Team, ein großer Dank an euch, liebe HörerInnen, für die andauernde und liebevolle Begleitung dieses Podcasts. Ich freue mich wie immer über Post. Ihr könnt mir gerne schreiben an wortpiratin@marapfeiffer.de. Was ist euch positiv aufgefallen? Wo habt ihr vielleicht auch Kritik? Wen würdet ihr hier gerne mal hören? Ich freue mich über alles, was da kommt. Außerdem freue ich mich natürlich über positive Bewertungen und Sternchen auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Und ansonsten passt auf euch und aufeinander auf und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dann. Genau. Ciao.
Ciao.